Ihr seid schon meine Kinder, seitdem ich euch aus meinem Ursein hob. Doch das geschöpfliche Dasein stand im Vordergrund. Gerade deshalb konntet ihr in den vergangenen Tagen größere Wesens- und Geheimnistiefen hören. Von nun an spreche ich weit mehr mahnend und führend. Alle noch nötigen Offenbarungen werden stark umhüllt, denn ihr selbst sollt ihren Wesenskern erkennen. Das stützt sich auf die Tagesliebe, die aktiv gebend und nehmend zu nennen ist. Als Herrscherin übersieht sie ihren Werkverlauf und ist unter den sich ablösenden Grundlebensstrahlen die letzte Schafferin. Ihr vornehmster Charakter ist, Vollendungen auch dort zu erblicken, vor allem mit ihrer unermesslichen Gewalt herbeiführen zu wollen, wo diese etwa erst erstehen. Daraus erkennt ihr, wie urmäßig es war und ist, die Geduld der Liebe voranzusetzen. Ja, ihr seht an euren Kindern schon einen Vollendungsgrad, der in euch real, in ihnen eben, aufgebrochen ist. An diesem Beispiel zeigt sich die Wichtigkeit hochweiser Führung, damit die Liebe, was möglich ist, die anderen Eigenschaften von der Mitregentschaft nicht verdrängt. Allerdings steht diese Möglichkeit immer im Bereich des jeweils regierenden Wesensimpulses. Die Liebe kann da das stärkste Maß erlangen, weil die erreichten Vollendungen der fünf ersten Dominanten mitherrschend sind. Darum wurde in den einstigen Ausgleichskämpfen die Liebe an sechste Stelle gerückt, damit sie nicht die Selbstherrschaft ergreift, was ebenso zerstörend als vollendend wirken kann. Aus gleichem Urbedenken kann aber auch durch die Liebe alles andere fünf Tage Werk zur höchst geeinten Vollherrschaft erstehen. Das bewirkt die Ordnung in all meinem Tun. So zeigt sich auch die Auferstehung, die sich in fortgesetzter Zielerstrebung äußert. Die Hauptauferstehung, die sich erst im Folgejahr enthüllt, ist zwar durch die Liebe zu erreichen, nicht jedoch ohne gleichwertiges Mitwirken der übrigen Eigenschaften. Dergestalt offenbare ich mich ganz als Ur. Doch nun kommt, ihr Kinder, vor den Altarherd. Sie kommen, knien nieder und empfangen ihre erste Heiligung. Danach spricht Gott zu ihnen. Eure Zahl hat einen heilig großen Grund. Ihr sollt die Ältesten vor meinem Stuhl der Herrschaft sein, denn ihr seid der Wurzelstock der Kinderscharen. Sadhana und die Fürsten sind allgemein und für den Liebetag meine Machtträger, die Manifestation an erster Stelle für das Gesamtwerk aus Urewigkeit in Raum und Zeit. Ich, Ur, halte sie in ihrer gerecht bleibenden Entwicklung in meiner Rechten zu meinem Recht. Das Hochziel hat jedoch die Grunddarstellung meines Urseins in vierfacher Weise vorbestimmt, wie ich mich vierfach als Schöpfer, Priester, Gott und Vater offenbare. Deshalb bedarf es weiterer Einzelträger, die, wenn auch nachgeordnet, doch ebenfalls zu meiner Rechten stehen. Ich offenbare mich entsprechend den vier Urströmen aus meinem Mitternachtsquell, jedem Werk der Reihe nach. Diese Grundregel bleibt bestehen, mit der in Einzelabläufen die sieben Grundlebensstrahlen dominierend sind, wonach die Erstoffenbarung der vortretenden Herzkammer nötig wird. Dadurch wird die Aufbauordnung nie gestört. Die Offenbarungsfolge an die Kinder hebt erst recht nicht diese Ordnung auf. Wenn ihr daher mich zuerst als Gott erschaut, so deswegen, weil ihr diesen Teil werkhaft manifestieren sollt. Ferner kommt ihr dadurch leichter zur Erkenntnis und gleichzeitig wird für die Zukunft der Weg der Kinder vorbereitet. Die Herzensfrage meiner Sadhana, wo die zweite Darstellung verbleibt und es keine Ordnungsfolge wäre, wird euch allen bei der gegebenen Geburt enthüllt. Trete ich am Liebetag in meinem ganzen Gottwesen auf, so geht es sicher ordnungsgemäß zu, wenn ich mich als Gott den Kindern zeige. Vom Urherzen leuchten über meinem Gottherzteil nächst den sieben Eigenschaften 12 heilige Grundstrahlen auf, die ihre Urwurzel in den Grundlebensstrahlen haben. Sie heißen Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Demut, Freiheit, Friede, Freude, Reinheit, Wahrheit, Erkenntnis, Hingabe, und besitzen in allen Fällen eine zweifache Wirkung, entsprechend auch den beiden ehernen Fundamenten. In beiden Wirkungen entwickeln sich zusätzlich die voneinander abhängigen rein positiven und rein negativen Gestaltungen, wodurch sie zu einer ungeheuren Entfaltung gelangen. Die erste Wirkungskraft der Grundstrahlen gründet sich auf das Urgesetz, die zweite auf eure Kindpaarung. Auch hierin steht die Aus- und Angleichung der Fundamentsträger sowohl zu meinem als auch gleich anteilig zu meiner Kinder Urrecht. Darum stehen für das Werk aus den vier ersten Engelsfürsten, den Trägern der bestimmenden Eigenschaften, 12 Kinderpaare als Gewaltträger im Sinne der Urbedingungen vor meinem Angesicht. Die anderen 12 Kinderpaare aus Sadhana und den Fürsten, der drei tragenden Eigenschaften, in selber Maßgabe für das freie Wille Gesetz. Der Ausgleich durch Sadhana zwischen den bestimmenden und tragenden Grundlebensstrahlen ist eine Gunst für alle Kinder, was die Last des Ausgleichskampfes beider Schöpfungsgewalten betrifft. Ich stehe aber immer helfend bei, da der Beistand kein willkürlicher werden darf, waltete ich längst meines heiligen Amtes und gestaltete die Mithilfe auf eine bedingte Form, hier ganz offensichtlich in der Einteilung der 12 Grundstrahlen. Von ihnen gehören in genauer Ordnungsfolge die 6 ersten meinem Personenrecht an, die 2. Gruppe dem Besitzrecht meiner Kinder, welch letzteres ich schon bei der Gedankenzeugung in sie gab und aus dem der Besitztitel der 1. Gruppe erworben werden kann. Die große Wechselwirkung, die auch euch Ersten bisher kaum erkenntlich war, offenbart sich hier nun deutlich, denn was mein ist, fließt meinen Kindern als Eigentum zu. Was meine Kinder sich selbst erwerben, schließe ich in mein Personenrecht ein. Das geschieht über mein Gottestum, in Klammer Macht, Würde, wodurch die Grundstrahlen allen Kindern zuzuleiten sind und außerdem noch aus dem Kindwerk selbst. Noch andere Hauptträger und ungezählte Gnadenträger werden neben euch erwachen. Ihr Kinder werdet als ältesten Engel die Träger der 12 Grundstrahlen in eurer Einheit der Grundträger meines Gottestumes für das Werk. Als Einzelträger seid ihr gleichfalls mit der Machtbefugnis eingesetzt, die, jedem Teilwerk angepasst, stets vollkommen ist. Aber stehen auch die Fürsten an erster, ihr an dritter, die folgende Gruppe an zweiter Stelle, und kommt noch eine vierte hinzu, so merkt euch alle eines, seht, meine Sadhana, mein Herzkind, hat kein Voraus als allein die Herzstelle in mir. Und die kann, soll und darf sich jedes Kind erwerben. Urmäßig ist nur diese Stelle gültig. Alles andere geschieht euretwegen. Darum bedenkt, jede Erwählung arbeitet auf die Erfüllung einer Schöpfung hin. Diese aber, ist sie erreicht, bringt allen ungeteilt die Urkindschaft. Ewig gibt es die 2 Grade, entweder im Herzen ruhen oder am Herzen stehen. Es liegt an jedem selbst, welchen Grad er erreicht. Nun ist die 3. Tagesstunde nahezu vorbei. Die nächste bringt einen weiteren Abschnitt meiner Offenbarung. Ihr, meine Fürsten, bleibt hier im Liebehaus. Hütet eure Kinder, und auch Sadhanas Kinder sollen euch überlassen sein, wenn Sadhana damit einverstanden ist. Euch Kindern aber sage ich, achtet auf die Stimme meiner Ersten, denn was sie euch zu künden haben, ist mein Wort. Tut ihr danach, so wird die neue Stunde mit ihrem reichen Segen ganz genügen, euch zu dem zu machen, zu dem ihr vorgesehen worden seid. Hat noch jemand eine Frage, so bringt sie vor. Wohl sehe ich, was euch bewegt, doch ihr sollt Vertrauen zu mir haben. Eure Seligkeit wäre eher eine hohle Nuss, würde ich mein Allwissen immer wirken lassen. Dann hätte es der reichen Ausdrucksfähigkeit des inneren Gefühles nicht bedurft. In der Enthüllung eigener Gedanken steigert sich die Seligkeit, weil die Sprache als ein Gradmesser zunehmender Vollendung verliehen wurde. Die Ersten umringen sogleich den Thron. Dem Beispiel folgen alle Kinder. Jedes ruht an des Vaters Brust. Raphael sagt: O heilig, guter Gott und Vater, dir haben wir eine große Bitte vorzutragen. Doch ist's mit wenig Worten aufgetan. Unsern Dank nimm aus der Liebe Glut unseres Herzens an und senke ihn in dein hocherhabenes Herz, dass deine Liebe Glut uns immer da entgegenstrahlen möge, auch in der Zeit, wo die Freiheitsprobe uns verirren lassen kann. Da verhülle nicht die Flamme deiner Liebe, den Lichtstrahl deiner Bündnisgnade, sondern denke an den Dank, der nun aus unseren Herzen in das Deine strömt. Das möge dir, ewig guter Vater Ur, als eine vollgerechte Dankgabe gelten. Welch Segenswort wird dafür ausgesprochen? Jubel herrscht im Haus. Danach sagt Ur zu Sadhana: Meine Sadhana, folge mir. Und bleibst du ohne Frage wohin, so ist es gut. Ernst liegt des heiligen Blick auf ihr. Auch Uraniel schaut sie wie mahnend an, denn es stand in ihr sogleich die Frage auf, ob sie zur Atarois dürfe, an die sie schon den ganzen Morgen dachte. Die geheime Mahnung verfehlt die Wirkung nicht. Wortlos übergibt sie Alaniel, Raphael und Gabriel, ihre Kinder. Raphael fragt, ob sie wegen mancherlei Belehrung auch die übrigen Häuser aufsuchen dürfen. Es wäre vielleicht gut. Ur lächelt leise. Mein Raphael, wo ich personhaft bin, ist auch das Heiligtum. Sind alle Träger der Grundlebensstrahlen in deinem Haus, so sage, könnte etwa einer fehlen? Weniger sind ja die Häuser, als vielmehr die Träger ausschlaggebend. Diese sind die Lebensquellen, jene stets eine Werkkonzentrizität. Da du zum Besten eurer Kinder fragtest, steht nichts im Wege, deine Bitte zu gewähren. Sammelt euch aber rechtzeitig im Liebehaus, dass ihr mich trefft, sobald ich komme. O, wie kann Raphael so herzlich danken? Uraniel bittet auch, ob sie den Kindern Namen geben dürfen, und erinnert daran, dass Muriel am Vortage auf dem Weg zur Atarois den Dank Urs erhielt, dahingehend die Urzentralsonnen zu benamsen. Ein Name, sagt der Erste, künde einen hohen, schönen Schöpfungsschmuck, eine großmächtige Ehre Urs. Auch du, Erster, hast eine gute Bitte vorgebracht, antwortet Ur. Ansonsten hätten die Kinder ihre Namen im Heiligtum erhalten. Doch ich bin ja da, und so kann es hier geschehen. Hernach soll Muriel die Sonnen auch bedenken. Der Kinder Dank ist groß, als sie ihre Namen hören. Muriel schreibt ins Tagebuch des Hausaltars die Sonnennamen ein. Er leitet sie von ihren eigenen ab wie folgt: Uranastia, Midefna, Zorania, Mugona, Alfania, Rayona und Garapea. Nachdem Ur noch ein Weihkraut in die kleine Opferschale legt und alle Kinder segnet, verlässt er von Sadana gefolgt das Haus. Ur ist äußerlich gegangen. Allein zurück bleibt sein Atma, sein Licht. Die Fürsten handeln streng nach seinem Wort. Auch Sadana folgt treu den Spuren der Urheiligkeit. Noch weiß sie nicht, wohin es geht. Aber welche Wunderwerke lernt sie kennen? Auf einer herrlichen Mittelsonne des vierten Sonnenringes in der Strahlsphäre des Ernstes beruft Ur die Sadana an seine Seite und spricht: Meine Sadana, treulich bist du mir gefolgt, auch fühltest du immer meinen Blick, der dich liebend mahnte, nicht nach dem, wohin zu fragen. Geschwiegen hast du wohl, aber mehr als die Hälfte unserer Wegzeit befasste sich dein Herz mit dieser Frage. Ich sagte Raphael nicht umsonst, dass das Äußere an die zweite Stelle rückt. Und dieser Hinweis gilt: Wie sonstige Belehrungen, die ein Einzelner erhält, allen Kindern, auch dir. Denn was ich sage, hat Urewigkeitswert. Mein Kind, was hindert dich, meiner Führung zu vertrauen? Musst du fragen, wo du in einer dir ewig unbegreiflichen Güte mich allein hast? Musst du forschen, wo du meine Bahn erkennen kannst? Tut es Not, den Pfad zu wissen, da ich dich leite? Jeder Weg an meiner Seite geht zu mir selbst. Sagte ich auf deine dich fast verzehrende Frage: Ich bringe dich auf deine Atarois. Was willst du da selbst finden? Mich oder deine allein auf Gnadenwegen geheiligte Sonne? Glaubst du, dass sogar der von mir geweihte Berg Mahapatra, dir ein Atom Freude, Seligkeit, Segen oder gar Vollendung brächte, wenn du mich auf ihm nicht suchtest. Wo ich nicht bin, mein Kind, innerlich wie äußerlich, da ist nichts im Nichts. Das merke dir. Würde deine Atareus zu einem Widerstrahl meines Urheiligtums, so geschehe das für eine Tagesfolge. Sie wäre aber ein glanzloser, kalter Körper, wenn du die Liebe schlügest und die Heiligkeit verletztest. Bist du mir gefolgt, um auf deine Sonne zu gelangen oder zu beweisen, dass du mein erstes, gutes, mein schöpfungsgeheiligtes Kind sein willst? Rede, Sadhana. Sieh, ich liebe dich, und was du jetzt dir vom Herzen sprichst, kann dich einst nicht bedrücken. Sadhana ist bestürzt. Sie folgte Ur, hat willig die Glückseligkeit der Kindererziehung den Fürsten überlassen, die dadurch die größte Freude haben. Und sie können frei auf ihre Sonnen gehen. Musste sie nicht immer hinter Ur verbleiben? Sie sah nur sein Antlitz, wendete er sich nach ihr um. Warum tadelt er? Ihr Herz ist aufgewühlt. Aber zutiefst fühlt sie das Unberechtigte der Gedanken. Ja, sie wartete ungeduldig, ob Ur endlich den Gang zur Atareus kündete. Erschreckt erkennt sie seine Gnade, mit ihm allein zu sein. Wäre sie dieser Gnade eingedenk gewesen? Sie spürt es wohl. Nicht hätte Ur sie hinter sich gelassen. Die Erkenntnis überwältigt. Weinend stürzt sie vor ihm nieder, birgt ihr Gesicht in des Lichtgewandes Falten und ihr Herz liegt demütig vor Ur. Sie sagt: Allheiliger, o Ur, mein Vater, aus einer mich erschreckenden Tiefe muss ich zu dir aufschauen und weiß nun erst, was es heißt, deinen Spuren folgen zu dürfen. Bisher war es mir wie eine Selbstverständlichkeit, vor dir im Heiligtum zu sein oder, wohin du uns führtest, neben und hinter dir herzugehen. Alles nahm ich auf als deine Sadhana, als ein dir erst erwähltes Kind. Ich erkannte deine Güte, deine königliche Gnade, die mein Lebenssein umschloss, die mich mit dem Mantel deiner Herrlichkeit umgab. Und nun? Ich bin noch weit entfernt von dem, wozu du mich erkoren hast. Jetzt ahne ich, was Demut heißt. Wo sollte ich hingehen vor deinem heiligen Angesicht, dass du es nicht wüsstest? wo bleiben, da nicht dein Odem weht? In Klammer Psalm 139,8. O lass mich deinen Spuren ohne Frage folgen. Nun bittet meine Demut dich, führe mich, wohin du willst, wenn ich immer dort sein kann, wo du bist. Gehe fortan vor mir her, innerlich und äußerlich, denn bin ich gleich dein erstes Kind. Sieh, niemals bin ich wert, neben deiner hochheiligen Urperson einherzuschreiten. Unfassbar muß ich deine liebe Güte nennen, daß du meine Kinder den Fürsten übergabst, die weit besser als ich befähigt sind, sie zu erziehen. Ich erkenne deine unübertreffliche Weisheit an, aus der du dieses alles lenkst. Nun will ich deine gehorsame Sadhana sein. Tief neigt sich ihr Haupt, und das ist gut. Sie soll die Demut restlos schmecken und den Freudenstrahl nicht sehen, der aus Urs Augen auf sie niederfällt. Doch es ist der Tag der Liebe, die überwiegt, zwar stets im gerechten Ausgleichsmaß. Darum nimmt Ur seinen Strahlenblick zurück, als Sadhana nach einer Weile forschend in die Höhe sieht, wie er ihr Wort aufgenommen habe. Eine sanfte, ernste Güte leuchtet ihr entgegen. Ur hebt das Kind an seine Vaterbrust. Da ruht es selig, wohlgeborgen, ohne alle Pein. Und er spricht: Mein geliebtes Kind, auf diese Demut habe ich gewartet. Wisse aber, dass ich dich nicht gedemütigt sehen will, nicht einmal ein kleinstes Kind. Niemand soll sich unterwürfig vor mir neigen. Zwar ist das auch ein Demutsakt, doch fehlt ihm der eigentliche Wesenszug, die Hingabe. Diese vereinigt in sich alle Grundstrahlen, wie Barmherzigkeit alle Eigenschaften eint. Jede Eigenschaft, jeder Strahl hat die eigene Vollendung. Im Zusammenschluss ist jedoch stets der letzte Dominantstrahl jener, der die Werkvollendung setzt. Trotzdem ist weder die Barmherzigkeit noch die Hingabe ein größerer Teil, weil es in mir ewiglich kein Vor und Zurück meiner eigenen Strahlen gibt. Oder ich wäre, wie oft gedeutet, nicht Ur. Ein Kind muss sich Demut selbst erringen, was durch volle Hingabe leicht geschieht. Wahre Demut hat einen freien, königlichen Blick. Sie schaut frank zu mir auf, denn sie ist ein Innerstes von mir. Das Bewusstsein, mein Geschöpf und auch mein Kind zu sein, rechtfertigt jedes Verhältnis zwischen ihm und mir, wie das Kind es frei gestaltet. In dieser wahrhaft einzigen Ordnungsfolge ist jegliches Werk für die freie Kindschaft vorgeschaut und auch fundiert. Meine Sadhana, du hast dir Demut und Hingabe erworben, soweit die Tage dies erwarten durften. Doch die bedingungslose Demut hast du erst jetzt erlangt. Darum steht nun meine heilige Demut, die nicht einmal du erfassen kannst, dir gegenüber, und im Vaterprinzip hat sie deine Fragen aufgenommen und geprüft. Ja, du bist mein erstes Kind, obwohl oft hinter den Fürsten zurückgesetzt gewesen. Im Urprinzip, Sadhana, sieht es ganz anders aus. Wie unendlich ich in Wahrheit dich über meine Fürsten stelle, die mir als Träger meiner Eigenschaften wahrlich herznah sind, kann ich zu deinem Besten jetzt nicht völlig zeigen. Doch ein Hinweis werde dir zuteil. Sieh, ich sagte, dass meine Demut dir gegenüber steht. Messe daran die Wahrheit meines Wortes an dich. Denn du sollst am weitesten in mein urheiliges, fast ewig verhülltes Demutsgebiet eindringen, um auch hierin für mein Werk den gerechten Widerhall zu bilden. Dazu gehört eine Schule, die ich zum Endzweck meines Werkes dir nicht ersparen kann, worin dann aber auch zugleich dein Höchststand mir und dem Werke gegenüber urgegründet ist. Doch wisse, dass ich ewig in die Demut, keine Erniedrigung, keine Demütigung und Unterwürfigkeit gegeben habe, vor mir keinesfalls gerechtfertigte Dinge, mit denen ein Kind, selbst bei größter Zerknirschung, mir niemals nahen kann. Einzig die freie königliche Demut führt ein Kind, auch aus tiefstem Fall, wieder unmittelbar in mein Urherzsein zurück. An jedem Schöpfungsmorgen wurdest du zuerst erweckt. Die Fürsten jedoch empfingen fast das gesamte Tagewerk. Ja, selbst mit der Kindschaffung betraute ich den Liebefürsten und nicht dich. Dafür hattest du voraus, was das alles überwiegt. Du begegnetest zuerst dem wundersamen Jüngling. Ich weise dich auf eines hin. Sage nicht, das müsse so nach meinem Ordnung-Wille-Plan geschehen oder dass du dich demselben fraglos um das Warum beugen willst. Beides wäre falsch. Will jemand zur Grundvollendung kommen, muss er das Grundprinzip des Ordnung-Wille-Planes kennen. Die Kinder stünden mir kaum allzu nahe, die sagen würden, Herr, ich beuge mich deinem Willen. Die Heilslast einer Demut wird erst dann frei übernommen, wenn ein Kind in Erkenntnis meiner Waltung jeder Probe standzuhalten sucht. So erstarkt es, kann gleichzeitig sehen, warum dies und jenes sich ergibt und lernt dabei meinen großen Schöpfungshaushalt kennen. Es steht nicht als Gast in irgendeinem Prunkgemach, wohinein der Hausherr ab und zu einmal blickt, sondern kennt jeden Raum und weiß den Hausvater alle Zeit und überall zu finden. Erkennst du daraus meine gute Führung, so ersiehst du allerwärts deinen wahren Vorzug. Mir zu folgen, wie dir jetzt gestattet war, Sadhana, ist eine hohe Auszeichnung, ein Entgelt für das, was du den Engeln gerne gönntest. Die volle vierte Tagesstunde soll dir gewidmet sein, und dir will ich bei Bewährung zeitweilig die Schlüssel meines Schöpfungshauses übergeben. Allerdings ein einziges Gemach behalte ich mir vor, und du solltest nie Gelüste haben, es betreten oder fragen zu wollen, was darin verborgen sei. Es sei dir gesagt, darin steht mein Urgeheimnis. Ist mit dem Wissen etwas zu beginnen? Nein. Du müsstest werden, was ich bin. Dann wäre dir das Geheimnis offenbar. Doch ich habe dich gezeugt, also bleibst du ewig stets mein erstes Kind. Die Hand nach mir ausgestreckt, gibt jedem Kinde einen Tod, der seine Seligkeit verdirbt. Damit hast du eine große Aufgabe für den ferneren Weg erhalten, den du mit mir noch gehen sollst. Denke über alles nach und frage mich, denn nun hat deine gute Demut dich neben mich gestellt. Ursheilige Hände gleiten kosend über Sadhanas Haupt. Nun schreitet sie zur rechten Urs, tief versunken im Bedenken über das Gehörte, wie sie das erste nützliche Hausglied werden könne, beschäftigt sie am stärksten. Sie lernt das mit zahllosen, herrlichsten Lichtgebilden bevölkerte Universum kennen. Ur hilft ihr, alle Lichtlast tragen, denn oft schließt sie vor den Wundern ihre Augen. Zu viel dünkt es sie der Gnade, die sie haben darf. Da leuchtet von ferne die große, reiche Atareus auf. Ein gerader Lichtweg führt direkt auf die Spitze von Mahapatra. Sadhana steht das selbst vor Ur, und alle gesammelte Demut kommt über sie, dass sie beide Knie beugt. Ob sie in kommender Zeit einen bleibenden, nutzbringenden Segen daraus zurückbehält, wird ihre weitere Entwicklung zeigen. Sie hat das viel mehr in eigener Hand, als sie es nun ahnt. Mit gütigem Lächeln sieht Ur auf Sadhana herab. Ob in den ernsten Augen neben aller Freundlichkeit die geheime Trauer sich vermehrte, weiß sie nicht. Doch sie nimmt den unmittelbaren Schöpferblick wahr. Bewusst gibt sie sich dem segnenden Vater hin und ist glücklich, mit ihm auf Mahapatra sein zu dürfen. Er zeigt ihr die Verwaltung des Sonnenbereichs. Dabei gewahrt sie, dass zwei schöne Sternsonnen die Ataros umkreisen. Wie ein Paar drehen sie sich umeinander und in dieser Bewegung um die Muttersonne. Im weiteren Verlauf zeigen sich noch drei Sternsonnenpaare, die zur Ataros gehören. Ur erklärt ihr diese als werkmäßige Offenbarung seiner heiligen Verwesenheit, wie die um Mahapatra und ihrem Haus gelagerten sieben Hügel eine Eigenschaftsdarstellung seien. Dadurch soll Sadhana stets an das Heiligtum erinnert werden. Viel Schöpfungseinweisung und ein Großteil des Geheimnisses von der Freiheitsprobe wird ihr aufgetan. Ab und zu lässt Ur sie allein, damit sie das Empfangene verarbeiten kann, um selber Kraft des freien Willens, die Dienstbarkeit und die gerecht gestellten Bedingungen in alles Tun einbeziehen zu lernen. Wieder einmal steht sie auf dem ihr lieb gewordenen Berg. Sinnend schaut sie den weiten Weg zurück zur Sonne Rayona, wo ihre Kinder unter der Engelsobhut weilen. Berechtigt steigt die Sehnsucht nach den Kindern auf. Da wirft sie sich vor den erhabenen Bergstuhl, den das Werk dem Schöpfer schuf, nieder. Und heiß und drängend bittet sie den Vater, er möge ihr Kinder geben, die sie behalten, selbst belehren und ihm im Gehorsam zuführen dürfe. Ihre Bitte ist ernst. Das Kommen Urs merkt sie nicht eher, als bis er ganz nahe ist und sie seinen heiligen Hauch verspürt. Voll Wonne eilt sie ihm entgegen, nachdem er sie gesegnet hat, sagt er in bekannter Güte. Meine Sadhana, ich lehrte dich, nur in einem Hause Kinder zu erbitten, sollen diese zu wahrem Leben im heiligen Ordnung Willeplan hervorgerufen werden. Du hast das vergessen, denn du dachtest bei der Bitte allein an dich, nicht daran, dass Bitten erst dann begnadete Erfüllung finden, wenn sie sich gerecht auf alle sieben Eigenschaften, somit auf mein Ursein stützen. Auf dieser Basis wird allein jedes Schöpfungswerk zum Schöpfungssegen. Die Unendlichkeit ist mein und ich personifiziere sie. Begreifst du das, so magst du fragen, warum ich mir ein Heiligtum erbaute und ob in dessen Sichtbarkeit das Unsichtbare wohnen kann. Dennoch habe ich darin mein Kindwerk aufgeweckt, habe mich an jedem Morgen dort zuerst enthüllt. Nun ich das sage, geht die Kenntnis dessen in dich ein. Ja, ich schuf das Heiligtum, begebe mich personhaft in dasselbe und in der Verbindung zwischen mir und ihm wurde es dir und den Fürsten erst ermöglicht, mich zu schauen, zu erkennen und zu lieben. Zwar bewirkt das weniger die Form, ein Mittel zum Zweck, doch sie ist ein heiliges Schöpfungsmittel, mit dem ich die aus mir gezeugten Geschöpfe zu freigeborenen Kindern mache und dass ich deshalb nicht einmal bei Missbrauch des Freiheitsgesetzes verändern werde. Darum kann das Taturjahr niemals mehr der Form entbehren, ganz gleich aus welcher Substanz sie wäre. Du trägst wie ich selber in der Offenbarung eine geistige Form, wobei die innere die essentielle, die äußere die substanzielle ist. Brächte nun der Tag, oft mahnend betont, einen Fallverlauf, so erständen Formen, die allen jetzigen kaum mehr entsprechen. Zumal das Innere, der Charakter und dessen Anwendung würden schlecht erkannt. Es könnten Wesen kommen, die ich aus purer Liebe Kinder nennen würde, die, geistig weit zurück, eure jetzige substanzielle Gestalt Fabeln nennen würden. Damit ist gesagt, dass ich die Form geheiligt habe und ihre Heiligung so lange bleibt, solange das an sie gebundene Kind darin eine ihm gestellte Aufgabe erkennt. Die Form wahren ist etwas Heiliges, mein Kind. Dem ein Wehe, der mit ihr bloßes Spiel betreibt. Ich selbst halte mich an die gegebene Form. Zwar stets euretwegen, weil ihr ohne Formenschau mich ewig nicht begreifen würdet. In meiner Anschauung liegt die höchst offenbarte Form. Darum habe ich als die unendliche Urewigkeit, als die ohne Form euch nie fassbare Urperson, euch erste zum Leben in meinem Heiligtum erweckt, wo ich mich zuerst euch offenbarte. Die Erweckung von Kindern und eine Erstoffenbarung an sie in anderen, von mir aber vorgesehenen und daher auch geheiligten Häusern, gilt genauso, wie wenn es in meinem Haus geschieht. Auch hier mein Mittel. Kinder, abhängig von der Grundtendenz des Taturjahres, können mich nur durch die Form erkennen. Ohne diese besitzt keines eine Möglichkeit, mich wenigstens von Ferne wahrzunehmen. Es spielt keine Rolle, dass ich dein und der Fürsten eigener Schaffer bin, die Nachkommenden über euch und weiterhin über sie in geistig hoher Fortpflanzung erstehen. Kein einziges Kind könnte leben, wäre es an die äußerlich existenzlose Unendlichkeit gebunden. Ebenso, ohne Anschauung meiner Person gelangt niemand zur wahren Vollkommenheit. Das Wort allein hilft nicht, denn das Taturjahr verlangt die Schau und erhält sie auch vom Anfang bis zum Niedergang. Würdet ihr mich hören, doch nie sehen, so erdrückte euch gar bald meine erhabene Unendlichkeit, und ihr würdet alles andere niemals freie Kinder. Durch die Form ist das Verhältnis Urvater, Kind ein vertrauliches geworden, womit der Ausgleich sich sowohl zwischen dem Unendlichen und der ihm entnommenen Endlichkeit als auch zwischen Bedingung und freiem Willen zeigt. Erst die Form ermöglicht ja die kindhafte Hingabe an mein urewiges Ich, und keiner wird sich in meinem Ursein je verlieren. Anders aber ohne Schau bliebe alle Liebe unterm Weg, und die Auswirkung der Barmherzigkeit wäre Illusion von einer Mitwirkung der Geduld oder gar der bestimmenden Grundlebensstrahlen, könnte noch am wenigsten die Rede sein. Als Schöpfer gab ich mir keine Form, oder sie wäre dem Unendlichen anzupassen. Das wäre aber kein Gewinn gewesen. Wille und Ordnung waren und bleiben jene Grundprinzipien, die ohne Verbindung mit den anderen Eigenschaften nie erfassbar sind. Ich stellte deshalb bei den Ausgleichskämpfen Weisheit und Ernst in meine hehre Höhe, die wiederum wohl ohne Ordnung, Wille, Grund keine Sichtbarkeit erhalten hätte. Doch diese meine Höhe bildete die erdachte Form. Einmal das erreicht, vereinigten sich die vier bestimmenden Sinneskräfte, und zwar für Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Damit die Einheit beider Urpolaritäten immerwährend bliebe, nahm der Ernst sein eigenes und das tragende Prinzip gleich anteilig in sich auf, wodurch jede Folge den Bestand erhielt. Demgemäß war die Form geheiligt, und so schuf ich mir die durch den Ernst heilig gemachte eigene Gestalt. Weil auf dieser Grundlage weder mein Unendlichkeits- noch mein Heiligkeitsprinzip verletzlich war. Das Innere der Form bleibt stets geheiligt, doch die Entheiligung der Außenform würde ein Kind der inneren Heiligung entblößen, und es hätte dann eine Form ohne Inhalt, ohne Licht. Das ergäbe ein Entweichen des Heiligkeitsanteiles von der Form. Hat mich ein Kind gesehen, kann es auch mein Bild lebendig in sich tragen. Danach spielt die äußere Sicht die zweite Rolle. Aber ohne mich gesehen zu haben, kommt kein Kind zur Erkenntnis über mich und somit nicht zur Liebe. Die Veränderung geschöpflichen Daseins durch ein Fallwerk hebt gar nichts davon auf. Käme einst die Ferne durch den Fall, so brauchten dort inkarnierte Kinder mich nicht unbedingt zu sehen, weil das in der Stammheimat aufgenommene Anschauungsbild ewig bleibt. Dann genügte eine Wortoffenbarung, um die Liebe zu mir zu erwecken oder zu erhalten. mich auch nur einmal sehen, lehrt, was Seligkeit bedeutet.